Herzlich willkommen bei True Criminology, dem Kriminologie-Podcast. In diesem Podcast widmen wir uns aktuellen kriminologischen Themen. Wer mehr zu Ausmaß, Hintergründen und Ursachen von Kriminalität erfahren will, hört gerne nochmal in die Folgen 1 bis 52 rein. Ich bin Nicole Bögelein, Soziologin und Kriminologin an der Universität zu Köln.
Und ich bin Gina Wollinger, Soziologin und Kriminologin an der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung NRW. Heute geht es wirklich mal um True Crime, könnte man sagen. Eigentlich sind wir ja immer ein bisschen skeptisch diesem Genre gegenüber und haben uns ja auch ganz bewusst mit True Criminology ein bisschen dagegen gestellt. Aber wir wollen heute ein wirklich großes Verbrechen mal aufgreifen. Es ist der größte Steuerraub der Geschichte der Bundesrepublik. Es wird dabei geschätzt, dass nicht nur in Deutschland Schäden entstanden sind, sondern europaweit ein Schaden von 55 Milliarden Euro entstanden sind. Das sind immer so Summen, wo ich so denke, die können wir uns überhaupt nicht vorstellen. Also eine Million, okay, kann man sich irgendwie schon so vorstellen, aber ich glaube, eine Milliarde kann man sich eigentlich schon gar nicht mehr vorstellen. 55, also ich komme da nicht mehr wirklich hinterher. Insofern greifen wir heute wirklich mal einen aktuellen Fall auf oder ganz viele Fälle, die sich dahinter verbergen. Aber natürlich geht es uns nicht darum, diesen einfach nur zu erzählen, denn wir sind ja nicht so sehr True Crime Fans. Uns geht es ja vor allem immer darum, das auch einzuordnen. Anlass, dass wir diesen Fall aufgreifen, ist ein Buch von Anne Brohilka, der Staatsanwältin, die die Verfahren initiiert und lange Zeit geleitet hat. Dann hat sie ihr Beamtenverhältnis aufgekündigt und ihr Amt niedergelegt, weil sie merkte, dass man an ganz anderen Stellen aktiv sein muss, um wirklich etwas zu verändern. Sie arbeitet heute bei der Finanzwende e.V. und hat ein Buch geschrieben, das heißt Cum-Ex, Milliarden und Moral, warum sich der Kampf gegen Wirtschaftskriminalität lohnt.
Wir wollen ja eigentlich in den gegenwärtigen Folgen aktuelle Forschungsbefunde und Themen, die gerade diskutiert werden, aufgreifen. Jetzt ist es so, es gibt zum Cum-Ex-Verfahren keine Studie, aber dieses Buch bietet einen Einblick in einen Bereich, der sonst wirklich sehr schwer zugänglich ist. Und daher greifen wir das heute mal auf. Letztendlich wollen wir das Ganze schon einbetten in das Thema Kriminalität und Macht. Und zur Wirtschaftskriminalität allgemein haben wir schon mal eine Folge gemacht. Gerne da nochmal reinhören. Und jetzt geht's mal los mit Cum-Ex.
Und davor nochmal einen Blick auf Kriminalität der Mächtigen. Das ist ein Vorwurf, den es schon sehr lange in der Kriminologie gibt, dass es insgesamt eine große Aufmerksamkeit auf Straftaten gibt, die von benachteiligten Gruppen ausgeübt wird. Also von Menschen, die wenig Privilegien und Macht in unserer Gesellschaft haben. Und dass auf der anderen Seite viel zu wenig hingeschaut wird. Also im Bereich Wirtschaftskriminalität gibt es ja auch viele mächtige Menschen, oder insgesamt halt auf die Kriminalität von Menschen, die sehr privilegiert und reich sind. Teilweise erleben wir ja sogar, dass mächtige TäterInnen glorifiziert werden, als besonders gerissen dargestellt werden. Es gibt ja auch Filme, die über sie gemacht werden, also dass man das sozusagen auch noch anerkennt und da irgendwie aufschaut. Und dafür ist Cum-Ex auch ein Beispiel. Also das Thema Sozialbetrug beispielsweise bekommt viel mehr Aufmerksamkeit als dieser gigantische Steuerbetrug. Wir hatten vor kurzem auch wieder aktuelle Debatten, wo auch viele Zeitungen oder andere Medienformate sich daran beteiligt haben, wo irgendwie auch sowas geschürt wurde, so eine große Ungerechtigkeit, dass manche Menschen arbeiten und anderen Sozialbetrug machen. Es wurde darüber gesprochen, wie hoch das Ausmaß ist und so weiter. Also meine Wahrnehmung ist, das hat viel mehr auch emotional berührt als Cum-Ex oder auch andere Steuerbetrüge, die aber eigentlich viel mehr Schaden auch für die Gesamtgesellschaft anrichten.
Vielleicht liegt das ein bisschen daran, was du eingangs meintest, dass das näher am Leben ist. Also ich kann mir noch vorstellen, wenn jemand 500 Euro im Monat dazu betrügt und ich kann mir vorstellen, wie viel muss ich arbeiten, wie viele Stunden, Tage für 500 Euro. Und bei den 55 Milliarden kann ich mir das aber nicht mehr vorstellen und insofern ist das schon nicht mehr so greifbar. Aber es hat natürlich auch noch was anderes als Grundlage, nämlich dass TäterInnen mit Macht sich ja in Strafverfahren viel besser verteidigen können zum einen, aber sich auch gegenüber der Öffentlichkeit besser verteidigen können. Die nehmen sich nämlich dann MedienanwältInnen, die dann deutliche Unterlassungserklärungen und Sonstiges von sich geben und eben Einfluss nehmen, was überhaupt berichtet wird. Es gibt auch noch eine Ungleichheit darin, dass zum Beispiel Bei Sozialbetrug kann ich mich nicht selbst anzeigen und dann strafbefreit werden. Bei Steuerhinterziehung geht das schon. Wenn ich mich selber anzeige, wird das Ganze nicht als Straftat gewertet.
Insofern ist da auch etwas in den Strafgesetzen drin, die da irgendwie so ein Ungleichgewicht auslösen. Das ist auch der Fall, wenn man sich vergegenwärtigt, dass Betrugsfälle, also besonders starke Betrugsfälle wie der Sozialbetrug, ein Verbrechen darstellen und kein Vergehen. Steuerhinterziehung ist allerdings kein Verbrechen, sondern ein Vergehen. Vielleicht da noch mal kurz ein kleiner Exkurs. Was meint das eigentlich? Oft wird ja im Alltagsgespräch Verbrechen und Kriminalität so gleichgesetzt. Das ist es aber nicht. Verbrechen und Vergehen, das sind beides Straftaten. Es geht hier nicht um Ordnungswidrigkeiten. Aber ein Verbrechen liegt dann vor, wenn der Strafrahmen mindestens ein Jahr beträgt. Also es gibt ja bei den Gesetzen immer so Strafunter- und Obergrenzen. Und wenn die Strafuntergrenze mindestens ein Jahr Freiheitsentzug bedeutet, dann redet man von einem Verbrechen. Ist die Mindeststrafe aber geringer, also es beginnt bei unter einem Jahr oder Geldstrafe ist auch möglich, dann spricht man von einem Vergehen. Und das bedeutet, dass bei Sozialbetrug, der als Verbrechen eingestuft ist, die Ermessensspielräume, wann man einstellt, viel kleiner sind. Also Ermittlungen müssen dann auch abgeschlossen werden. Bei einem Vergehen wie Steuerhinterziehung hingegen können schon zu Beginn der Ermittlungen diese eingestellt werden. Gerade wenn Anwälte, Anwältinnen auch anbieten, dass man einen, in Anführungsstrichen, angemessenen Geldbetrag zahlt, damit eingestellt wird, zeigt sich ganz besonders diese Schieflage. Also, dass man sich überhaupt bestimmten Anwalt, Anwältin leisten kann, dass man sich auch einen bestimmten Geldbetrag leisten kann. Also, man sieht, mit Macht, Geld, Einfluss, Privilegien kommt man doch viel leichter durch ein Strafverfahren oder vielleicht durch, ja, den Anfang eines Strafverfahrens. Teilweise wird deswegen auch das Bild vom Ablasshandel bemüht, um diese Ungerechtigkeit zu verdeutlichen, also dass Menschen mit viel Geld Möglichkeiten haben, ja, sich einfach so freizukaufen.
Man kann also sagen, dass Kriminalität von Mächtigen, was auch mit ökonomisch gut ausgestatteten Personen gleichzusetzen ist, anders behandelt wird. Die haben andere Möglichkeiten, in einem Strafverfahren vorteilhaft durchzukommen und vielleicht auch rauszukommen. Und schon allein die Möglichkeit, welche Straftaten begangen werden können, unterscheidet sich. Jemand, der Sozialbetrug macht, hat in der Regel nicht die Zugangsmöglichkeiten zum Cum-Ex-Betrüger oder Betrügerin. Und das wird eben alles bei diesem Cum-Ex-Steuerbetrug deutlich und Anne Brohrhilker beschreibt das ganz anschaulich.
Zunächst müssen wir einmal damit beginnen, was ist das eigentlich, Cum-Ex und Cum-Cum-Betrug? Und das ist, glaube ich, auch Teil des Problems, dass es einfach immer sehr kompliziert ist. Es ist nichts, was wir so in unserer Alltagserfahrung schon nachvollziehen können, wie jetzt bei einem Ladendiebstahl, bei einem normalen Eigentumsdelikt. Klar, können wir uns was darunter vorstellen, jetzt wird einem was weggenommen, obwohl die Person das nicht darf. Und bei diesen steuerlichen Sachen, es ist alles irgendwie abstrakt und komplex. Man versteht vielleicht deswegen auch diesen Unrechtsgehalt gar nicht so sehr. Und man muss ja auch sagen, dass auf der anderen Seite Finanzlobby und Ähnliche ja auch immer gut dafür sorgen, dieses Narrativ, alles ist so komplex und irgendwie von Gesetzeslücke und so weiter sprechen, zu bedienen. Deswegen beginnen wir jetzt auch einmal damit, ganz allgemein das zu beschreiben. Wir können natürlich jetzt hier an der Stelle auch nicht so in die Details gehen. Aber wenn man versucht, mal so einen Überblick zu bekommen, was waren das eigentlich für Betrugsdelikte, kann man sagen, der Cum-Ex-Betrug war ein kompliziertes Steuermodell, wo sehr viele Leute daran beteiligt waren. Und dieses Modell basierte darauf, dass rund um den Dividendenstichtag von Aktien, also da, wo Teile der Gewinne eines Unternehmens an Aktionäre und Aktionärinnen ausgeschüttet werden, also die Dividende, dass die sich so abstimmen, dass unklar wurde, wer tatsächlich Eigentümer, Eigentümerin der Aktien war. Und das passiert durch schnelle Käufe und Verkäufe, wo teilweise mit Dividende und teilweise ohne Dividende verkauft wurde. Und das meint dieses Cum mit Dividende und Ex ohne Dividende. Und damit ließen sich Bescheinigungen über gezahlte Kapitalertragssteuern mehrfach ausstellen, obwohl diese Steuer nur einmal oder gar nicht abgeführt wurde. Auf dieser Grundlage beantragten die Beteiligten mehrfach Steuererstattung vom Staat. So, wenn das immer noch zu kompliziert ist, kann ich das total nachvollziehen. Man kann es noch einfacher sagen. Die Unternehmen, die Personen, die da involviert waren, die haben sich Steuererstattungen vom Staat auszahlen lassen für Steuern, die sie nie bezahlt haben. Und durch dieses Verkäufe, Käufe um den Dividendenstichtag konnte man das so verschleiern, dass nicht mehr so leicht nachvollziehen werden konnte, wurden da jetzt eigentlich Steuern gezahlt oder nicht. Damit war das möglich. Der Cum-Cum-Betrug ist ein Steuermodell, bei dem ausländische Investoren ihre Aktien kurz vor dem Dividendenstichtag vorübergehend an inländische Banken oder InvestorInnen übertragen. Hintergrund ist, dass ausländische Anleger auf Dividenden in Deutschland Kapitalertragssteuer zahlen müssen, die sie oft nicht oder nur schwer zurückfordern können.
Und durch diese kurzfristige Übertragung erhält dann ein inländischer Akteur oder Akteurin die Dividende und kann sich diese einbehaltene Steuer vollständig erstatten lassen. Anschließend werden die Aktien dann an den ursprünglichen Eigentümer, die Eigentümerin zurückgegeben und die Beteiligten teilen sich einfach den Steuervorteil. Hat doch jeder was davon. Bei dem Cum-Cum-Modell wird die Steuer also nicht mehrfach erstattet wie bei Cum-Ex, sondern sie wird gezielt vermieden oder zurückgeholt. Und das, obwohl es eigentlich gar nicht so vorgesehen war. Der Trick besteht hier darin, dass ein ausländischer Investor oder Investorin die Steuer eigentlich nicht vollständig zurückbekommt, jemand, der aus dem Inland stammt, aber eben schon. Dann leiht also die ausländische Investorin die Aktien kurz an einen inländischen Akteurin, damit die Person dann Dividende erhält und sich die Steuer erstatten lassen kann. Und wenn dann der ursprüngliche Investor oder Investorin die Aktie zurückerhält, teilen sich eben beide den Vorteil. Cum-cum, mit-mit.
Mhm. Anne Brohecker beschreibt in ihrem Buch sehr eindrücklich, dass dieses Narrativ, es ist eigentlich gar nicht so eine richtige Straftat, es ist eher eine Gesetzeslücke, die ausgenutzt wurde, es gibt hier ein Steuerschlupfloch, dass das sehr stark bedient wurde von der Finanzlobby, von den Leuten, die beteiligt waren. Also das ist ein ganz gängiges Narrativ und Teil auch dieses ganzen Skandals, dass das immer wieder behauptet wurde, es sei legal. Da gab es sogar Fachaufsätze, die sie gelesen hat, wo genau das so beschrieben wurde. Also es wurde quasi in der Fachwelt wirklich so verbreitet. Da wurde dann auch von Marktineffizienzen gesprochen, die einmal im Jahr auftauchten, wenn Dividenden ausgeschüttet wurden. Aber es war nie legal und es gibt auch keine Gesetzeslücke. Also das ist nicht das Problem. Die Lücke ist eher in der Kontrolle bei der Rückerstattung von Steuern, die nicht gezahlt wurden. Das wird auch deutlich, wenn sie von Aussagen bei der Hauptverhandlung des ersten Cum-Ex-Verfahrens in Bonn spricht. Da beschreiben Finanzbeamte nämlich, die eigentlich die Steuererstattungsanträge bearbeiten, dass die Auszahlung hauptsächlich vollautomatisch läuft, keine Belege eingereicht werden müssen und es auch keine inhaltliche Prüfung gibt. Und das ist etwas, was wirklich interessant ist in diesem Buch, wo wir ja nur jetzt mal ein paar Sachen so rausgreifen, dass so viel deutlich wird, wo so die Probleme sind, gar nicht so sehr auf Gesetzesebene, also da müsste man auch sicherlich irgendwie noch was nachbessern, aber eher in die Richtung, dass besser kontrolliert wird. Und wie auch so diese Haltung in diesen ganzen Behörden ist. Also es wird wirklich deutlich, finde ich, was das mit auch bedingt hat, dass das so möglich ist, dass einfach Banken, Unternehmen, Menschen mit viel Geld auch anders behandelt werden, dass die auch eine andere Drohkulisse aufbauen können und das alles so kompliziert und so anstrengend wirkt, wenn man da kontrolliert oder gar Ermittlungen anstellt.
Und das wird wirklich in dem Buch durch und durch deutlich. Auch wenn sie beschreibt, wie es überhaupt zu dem Verfahren kam und wie dann erst Stück für Stück offensichtlich wurde, was das Ausmaß von diesem ganzen Ding überhaupt ist. Und wenn sie dann beschreibt, wie sehr sie auch dafür kämpfen musste, dass man da wirklich ermittelt und sie dafür Zeit und Ressourcen bekommt, das ist schon sehr interessant und lässt tief blicken, sage ich jetzt mal, wie in den Behörden manche Dinge so ablaufen.
Das ist auch teilweise schon so eindrücklich, dass sie keinen Drucker hatte, einen vernünftigen, mit dem sie diese ganzen Anträge, die sie dann schreiben musste, machen konnte. Also sie hat dann irgendwann sehr kooperativ mit dem LKA NRW zusammengearbeitet. Da gab es auch sehr viel Unterstützung und das war teilweise auch eine Unterstützung, wie überhaupt ein richtiges Büromaterial und was es dazu gehört zu haben, um so etwas durchzuführen.
Auch an der Stelle, wo sie erklärt, wie sie dann, wenn jemand von denen in die Staatsanwaltschaft kam und sie selbst diese Kaffeerunden vorbereiten musste, also den Kaffee und die Kekse vorher kaufen etc., da wird schon nochmal deutlich, dass es einfach, man hat immer das Bild bei Justiz aus irgendwelchen Fernsehserien, da gibt es dann so ein ganzes Backoffice, das sich irgendwie um Dinge kümmert, aber tatsächlich sind das eben auch oft sehr einzeln kämpfende und agierende Menschen, die nicht auf so eine krass große Infrastruktur zurückgreifen können.
Ja. Und Kekse scheinen eine große Rolle auch in diesem Verfahren gespielt zu haben. Das ist auch nochmal so eine nette Nebeninformation. Aber ja, sie musste auch sehr oft die Kekse kaufen. Insgesamt wird deutlich, es gibt viel zu wenig Personal. Und zwar nicht nur bei Polizei, sondern auch bei den Finanzämtern, beim Zoll, bei der Justiz. wird viel zu wenig Personal eingesetzt, um Wirtschaftskriminalität wirklich zu bekämpfen. Und dafür gibt es eigentlich gar keinen sachlichen Grund, denn das würde sich schon allein monetär total lohnen, weil da ja richtig viel Geld zurückzuholen ist. Und wenn wir uns diese Milliarde nochmal vorstellen, das ist ja Geld, das eigentlich dem Staat gehört, womit man auch wirklich etwas ändern könnte, dass man wirklich investieren könnte für Infrastruktur und andere Projekte. Teilweise wird lange auch nur beobachtet, beschreibt sie, und gar nicht so richtig ermittelt, obwohl es eigentlich genug Ansätze gäbe in vielen Fällen, dass man sich entscheiden muss, okay, da ermitteln wir jetzt, da gucken wir mal weiter. Also so ein sehr zögerliches Verhalten von den Behörden, beschreibt sie. Und das ist unter anderem auch mitbedingt durch so eine Verantwortungsdiffusion zwischen Justiz und Finanzministerium. Also wo ist jetzt eigentlich wer für zuständig? Und sie sagt, also wenn man sich das Verhalten mal anguckt, das könnte man sich bei anderen Straftaten überhaupt nicht vorstellen, dass sie sich das erlauben könnten, so lange so zögerlich da irgendwo zuzugucken und sich gar nicht so richtig zu entschließen, richtig zu ermitteln.
Und nicht zuletzt das führt auch dazu, dass Anne Borhöcker berichtet, dass viele KollegInnen schon von Anfang an entmutigt sind, sich wirklich zu großen und komplexen Verfahren zu widmen, überhaupt anzugehen. Das liegt auch dann nochmal weitergehend daran, dass die Gegenwehr der tatverdächtigen Unternehmen wirklich beeindruckend groß ist. Also die haben einfach sehr viele AnwältInnen, die aggressiv, penetrant und manipulativ sind. Und das ist ganz interessant, dass die Unternehmen die Durchsuchungen mit einer wirklichen Armada von AnwältInnen aufhalten wollten. Also die haben sich dann zum Teil irgendwie 100 AnwältInnen genommen. Und irgendwann wurde dann klar, auch Unternehmen dürfen nicht mehr als 3 AnwältInnen haben.
Da gab es auch so eine schöne Anekdote, wie sie so erzählt, dass die AnwältInnen eigentlich, ehrlich gesagt, brauchten wir hier gar nicht gendern, da kommen wir auch gleich nochmal dazu, das ist alles eine sehr männlich dominierte Welt, dass die auch versuchen, sie einfach häufig zu kontaktieren, um ihr Zeit zu rauben, um über die Ermittlungen zu sprechen. Teilweise sind das aber Gespräche, wo die so Vorträge halten, wo sie ihr nochmal erklären wollen, dass es alles rechtens ist und ihr dann vor allem imponieren wollen. Also da geht es auch viel um Status und Macht und dass die anscheinend schon die Erfahrung gemacht haben, wenn sie da mit teuren Klamotten, teurer Uhr ankommen und einer bestimmten Haltung, dass sie dann schon dafür sorgen können, dass so eine kleine Staatsanwältin da eingeschüchtert ist. Und sie hat das immer versucht, gerade am Anfang noch so fernzuhalten, weil man wollte ja nicht so viel preisgeben, dass dieses ganze Milieu nicht so aufgeschreckt wird, dass da jetzt richtig ermittelt wird, und wollte das so ein bisschen hinauszögern. Und irgendwann musste sie sich aber da mit ein paar Anwälten treffen. Und dann beschreibt sie so herrlich, wie sie ihr Büro dafür drapiert hat oder irgend so einen Raum. Und da hat sie Kisten aus anderen Büros geholt, die waren leer und aufgetürmt und hat richtig versucht, dieses Bild der völlig überarbeiteten Staatsanwältin, die eigentlich keine Ahnung hat, auch zu bedienen, um die in Sicherheit zu wiegen. Und das ganze Büro mit irgendwelchen Akten, das hat sie irgendwie zusammengesucht aus Nachbarbüros, da drapiert. Und dann saß sie da so ganz kleinlaut und hat denen zugehört. Und dann gab es wohl einen Moment, wo das fast aufgeflogen wäre, als eine Person sich an diese Kiste anlehnt und die fast umgefallen wäre, weil da war ja nichts drin. Das fand ich irgendwie sehr schön. Also man kriegt da, finde ich, nochmal so einen ganz anderen Zugang dazu, wie das so abläuft und was da für Menschen sind und wie die so auftreten.
Und man kann sich auch wirklich schon vorstellen, wie die dann da rausgegangen sind und sich so ins Fäustchen lachen und sagen, haha, die kriegen das doch nicht hin. Das bringt uns mal zur Täterseite. Gina, du hast es gerade schon gesagt, eigentlich müssen wir nicht gendern, denn gerade in diesem Bereich sind es nur Männer. Natürlich immer mit Ausnahmen. Die hatten teilweise wirklich auch ein absurdes Verhalten bei den Durchsuchungen. Sie erzählt an einer Stelle auch davon, wie sie nach einem bestimmten Dokument gesucht haben, das auch wirklich monatelang gedauert hat und es dann darauf hingewiesen wurde, das sei im Ausland. Und nachdem man dann dort eine Untersuchung gemacht hatte und diese nicht erfolgreich war, kam dann raus, dass das tatsächlich sich schon, es war länger als ein Jahr, immer in Deutschland befunden hatte und die auch einfach ganz dreist gelogen haben.
Oder sie beschreibt auch, dass manchmal die Leute, wenn die dann wirklich realisieren, jetzt wird hier tatsächlich durchsucht, sich total komisch verhalten. Da gab es so einen, der hat sich dann an so eine Akte festgeklammert und wollte die partout nicht rausgeben. Also da musste man wirklich Gewalt anwenden, wo dann auch so völlig klar, es bringt ja gar nichts, also es gibt ja die Durchsuchung. Und zweitens ist dann natürlich diese Akte besonders interessant, also das ist ja eher dann nochmal so ein Hinweis, wo man bei diesem Aktenberg vielleicht mal mit anfängt. Also diese Durchsuchung war nicht einfach, alleine auch deswegen, weil es teure Gebäude sind, große Unternehmen, da gibt es auch viele Sicherheitstüren. Also da kann man nicht einfach mal so in den Fahrstuhl steigen und in der dritten Etage aussteigen. Also man ist da auch angewiesen, mehr oder weniger auch auf ein bisschen kooperatives Verhalten der Unternehmen. Auf jeden Fall ist es sonst halt sehr schwierig. Und insofern haben die Unternehmen auch sehr viele Möglichkeiten zu sabotieren oder halt das Ganze zu verzögern.
Die Täter sind durchaus unterschiedlich, sind ganz unterschiedliche Charaktere dabei. Manche sind ja auch geständig und voller Angst. Und eine Person war ja auch besonders wichtig im Verfahren, die dann auch als Kronzeuge quasi aufgetreten ist und da den ErmittlerInnen auch wichtige Hinweise gegeben hat. Also es gibt da natürlich dann auch einen gewissen Grad der Kooperationsbereitschaft. Vielleicht auch immer in dem Wissen, dass man dafür für sich selber was Gutes raushandeln kann. Aber letztlich sind ja jetzt vielleicht mal hier die Motive erstmal auch egal. Cum-Ex ist total aufwendig, also auch auf Seite der Täter, denn es sind da ganz viele Leute beteiligt, gerade auch bei den Banken, bei denen es ja auch zum Beispiel Abteilungen zur Steueroptimierung gibt, die sich wirklich damit beschäftigen, und da weiß wirklich jede Person, was sie tut. Außerdem geht es auch um Geschwindigkeit, denn die Aktien müssen sehr schnell durch technische Systeme bei Banken und Börsen gelenkt werden und der Aufwand für Organisation und Durchführung ist relativ hoch. Das heißt, das ist was, was man so allgemein über Wirtschaftskriminalität ja auch weiß. Es passiert eigentlich immer arbeitsteilig und es gibt sehr viele Mitwissende, was das Ganze auch nochmal so immunisiert gegen die Strafverfolgung, weil ja keiner Interesse hat, den oder die andere anzuzeigen, weil man ja selbst immer auch mit drin hängen würde. Und so ist so eine geteilte Verantwortung ja immer auch eine geteilte Strafbarkeit und entsprechend verhalten sich dann doch auch alle ein bisschen ruhiger.
Und interessant finde ich dabei auch nochmal wirklich diesen Aspekt, wie wissentlich und absichtsvoll das passiert ist. Also das geht hier nicht darum, dass man bei der Steuer mal Sachen immer nicht so angibt und das dann so schnell verdrängt, sondern da ist richtig Handeln für erforderlich. Und das macht das auch nochmal so perfide, dass das Menschen sind, die eigentlich ja alles haben im Leben, die gut situiert sind, die Status haben, Prestige, Macht und Geld und dann nochmal wirklich so richtig den Staat hinterziehen und die Gesellschaft ja auch das Geld daraus ziehen und ja, da ein richtiges System aufbauen.
Auch die Rationalisierungstechniken und Neutralisierungstechniken, das kennen wir aus der Kriminologie, haben wir auch schon mal besprochen in der Folge, nämlich dass TäterInnen, die ja eigentlich auch in diesem gesellschaftlichen Moralkontext sozialisiert wurden und schon ein Bild davon haben, was richtig ist und was falsch, die müssen dann auf Neutralisierungstechniken zurückgreifen, um ihre Tat weniger schlimm auch vor sich selbst erscheinen zu lassen und es besser verarbeiten zu können. Und die sagen natürlich dann, ja, das ist ja alles gar nicht so schlimm, andere machen das ja auch und man hat sich da auf die Einschätzung von anderen verlassen. Das ist so eine Verantwortungsdiffusion von wegen, ja, die anderen machen das. Mir kommt da nochmal so eine spezifische Neutralisierungstechnik in den Kopf, die Theorie des effizienten Regelbruchs, wo man eben sagt, naja, wir haben zwar hier Regeln gebrochen, aber insgesamt stimmt das schon und wir tun das ja auch, um Arbeitsplätze zu erhalten und hier vielleicht noch weitergehend, um auch die Wirtschaft voranzubringen, denn es muss ja alles wachsen, die Wirtschaft muss weitergehen. Man kann sich vorstellen, wie man da untereinander vielleicht auf sowas eingeht. Andererseits ist das vielleicht auch schon zu viel gegriffen, vielleicht geht es auch wirklich nur darum, dass man sagt, ja, da haben wir jetzt richtig schön Gewinn eingefahren.
Also Neutralisierung, Rationalisierung kennen wir ja alle auch, ne? In der Sozialpsychologie nennt man das so kognitive Dissonanzreduktion. Unser Verhalten passt nicht immer mit dem zusammen, was wir so denken. Zum Beispiel rauchen wir, obwohl wir wissen, das ist gar nicht gut. Und dann gibt es ja auch viele Rationalisierungen mit, ich mache das ja nur selten und so weiter. Was auch ganz interessant ist, dass sie auch beschreibt, welche Rolle Geschlecht spielt. Also einmal auf Täterseite, dass es eigentlich eine völlig männliche Welt ist. Aber auch, wie sie als Frau jetzt behandelt wurde. Sie hat ja wirklich Erstaunliches auf die Beine gestellt, musste da ja sehr auch für kämpfen. Sie hat Razzien in 14 verschiedenen Ländern organisiert, zusammen mit Eurojust. Und als sie da beschreibt, wie sie da bei Eurojust in diesen Raum kam und jetzt diesen Vertretern dieser Länder irgendwie erklären musste, was sie vorhat und die da auch dazu bekommen musste, dass die mitmachen, da ist das auch wieder so, das sind so Momente, die sind einfach unglaublich, wo man wieder sieht, wie stark sexistische, patriarchale Strukturen so vorherrschen, wie sie da behandelt wird in diesem Raum mit nur Männern und es immer sehr braucht, bis sie überhaupt auch so ernst genommen wird oder man überhaupt versteht, aha, okay, das ist jetzt gar nicht die Assistentin oder die Praktikantin. So wird sie teilweise bei Treffen oder auch bei Durchsuchungen behandelt. Es hat auch lang gedauert teilweise, dass die Anwälte, die schon früh bei den Ermittlungen so ein bisschen dabei waren, davon erfahren haben, wirklich verstanden haben, dass sie das ist, die das alles so initiiert hat und nach vorn gebracht hat. Und sie beschreibt auch, wie dann, als die Berichterstattung beginnt, viel über ihr Äußeres gesprochen wird. Also über ihre Größe, über ihre Brille, ihren Haarschnitt, also all das, was man bei Männern doch sehr selten liest, dass so etwas dann kommentiert wird. Also sie erlebt auch viel Sexismus in ihrem Beruf, innerhalb der Behörde auch, aber auch außerhalb und halt wie Frauen degradiert werden.
Und wie hat denn jetzt eigentlich der Staat reagiert auf diese Cum-Ex-Geschichte? Erstmal muss man sagen, grundsätzliches Problem ist, dass die Finanzlobby hier schon sehr die Hand auf dem Narrativ hat und dass da schon großes Interesse dran ist, zu verdeutlichen, wie kompliziert eigentlich diese Aktiengeschäfte und diese Steuern dahinter seien. Und das vermutlich schon auch etwas ist, was ankommt, auch bei Leuten, die im Finanzbereich arbeiten und bei Leuten, die bei Behörden arbeiten, die damit zu tun haben.
Und auch so eine Hemmschwelle war auch für den Gesetzgeber, weil die auch immer wieder gesagt haben, auch da Gesetze zu machen, dann braucht man so eine Expertise und so ein Wissen, das kann man als einfacher Politiker, Politikerin gar nicht. Dem widerspricht sie übrigens. So kompliziert ist das jetzt auch wieder alles nicht.
Und dann, was machen die? Dann schicken die nämlich ihre LobbyistInnen hin zum Finanzausschuss beziehungsweise zu den Leuten, die im Finanzausschuss sind. Und es gibt weit mehr LobbyistInnen als Menschen im Finanzausschuss des Bundestages und sagen dann, ach, gucken Sie mal, das ist ja so schwierig mit diesen Gesetzesänderungen, drum haben wir da mal was für Sie formuliert. Schauen Sie doch mal, da müssen Sie sich nicht so viele Gedanken machen. Wir haben hier jetzt mal eine Gesetzesänderung, einen Vorschlag und wenn man dann eben da guckt und auch guckt, was sich dann da im Bundestag wirklich in den Formulierungen findet, dann stammen da wirklich Wörter, Sätze, ganze Absätze aus dem Bankenverband. Und dass die das Interessen neutral machen, glaube ich irgendwie nicht. Glaubt Anke Brohilker übrigens auch nicht. Es gab Bedenken von Behörden und von Landesfinanzministerien im Zuge der Gesetzgebung. Die wurden aber überhaupt nicht richtig gehört und wurden dann auch nicht entsprechend aufgenommen. Und die Kritik ist eigentlich die, dass in dieser Cum-Ex-Gesetzgebung aus den Jahren 2005 bis 2007 Cum-Ex nicht unterbunden wurde, sondern tatsächlich jetzt erst richtig an Fahrt aufgenommen hat.
Das, finde ich, ist auch so das Frustrierende, dass man weiß, das geht alles weiter. Es ist auch nur ein ganz kleiner Teil zurückgefordert worden. Bis heute wurde nur 1% der Summe illegal erlangter Steuergelder zurückgefordert. Also was man alles mit diesem Geld machen könnte, das ist einfach unglaublich. Es geht weiter und wir reden über Sozialbetrug. Sozialbetrug ist auch viel leichter zu ermitteln. Da braucht man gar nicht so viel Personal und dieser Unrechtsgehalt wird irgendwie anscheinend auch leichter vermittelt. Man bekommt nicht so viel Gegenwehr, aber über Wirtschaftskriminalität und gerade solche schweren Fälle wird einfach super wenig gesprochen.
Anne Brohilker hat dann auch 4 Forderungen, die sie ableitet aus ihrer Erfahrung und sie sagt, es wäre wirklich wichtig, mehr Personal zu haben. Wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass ich das auch rechnen würde, weil die ja das Geld selber wieder einspielen und weniger Fluktuation in diesem Personalwesen. Also Leute auch nicht so schnell abziehen von Stellen, sondern ihnen auch ermöglichen, länger dort zu bleiben. Sie selbst wurde ja abgezogen vom Verfahren zwischendurch mal und hat dann ja sozusagen ein bisschen unter der Hand weitergemacht. Aber es war gar nicht so leicht. Sie musste da wirklich auch dafür kämpfen. Sie sagt, man müsste die Kräfte bündeln, also die Kräfte auch aus unterschiedlichen Institutionen und gerade dieser Reibungsverlust zwischen Justizministerium und Finanzministerium, daran müsste gearbeitet werden. Die Macht, die die Lobbyverbände haben, die müsste unterbunden werden und dafür setzt sich auch ihr Verein diese Finanzwende ja ganz stark ein und sie setzt sich dafür ein, dass schwere Steuerhinterziehung eben nicht mehr als Vergehen, sondern tatsächlich als Verbrechen behandelt wird.
Interessant finde ich auch, dass sie sagt, wir brauchen gar nicht unbedingt Bürokratieabbau, das ist ja sonst auch so ein Schlagwort, wo alle zustimmen, sondern sie sagt, wir brauchen bessere Strukturen und Ausstattung. Das ist das, was wir brauchen und vor allem auch mehr Personal im operativen Bereich und weniger auf Leitungsebene, also einfach eine Umstrukturierung und eine bessere Ausstattung.
Und was sie zum Stichwort Bürokratieabbau auch noch gesagt hat, ist, dass das manchmal so als Deckmantel auch für eine schlechtere Ermittelbarkeit macht. Weil unter Bürokratieabbau verstehen dann Lobbyverbände auch teilweise, ja, dann müssen wir einfach Dinge nicht mehr 10 Jahre aufheben, sondern nur noch 5. Aber wenn wir ja jetzt sehen, wie lange sich diese Verfahren hinziehen, dann wären die meisten Sachen gar nicht mehr zu ermitteln, weil die Sachen vernichtet wären. Und da ist es dann ganz wichtig, das konnte verhindert werden in dem Fall, aber Bürokratieabbau, das hat bei uns allen immer erstmal so ein, ja, ist ja gut, weniger kompliziert, weniger Papier, aber da muss man genau hinschauen, weil man nämlich unter diesem Deckmantel auch Dinge abbauen kann, die dann eben heißen, auch weniger Strafverfolgung gegen Menschen, die Steuern hinterziehen.
Und damit sind wir am Ende der heutigen Folge. Zusammenfassend lässt sich sagen, anhand des Cum-Ex-Skandals, der größte Steuerbetrugsfall in Deutschland, lassen sich viele Merkmale wiederfinden, die typisch für die Kriminalität von Mächtigen ist und auch für die Strafverfolgung dieser Deliktsbereiche. Die ehemalige Staatsanwältin Anne Brohilker gibt in ihrem Buch interessante Einblicke in die Aufarbeitung von Wirtschaftskriminalität. Dabei wird deutlich, dass Kriminalität mächtiger Akteure oft weniger Aufmerksamkeit erhält und strukturell anders behandelt wird als andere Delikte. Anhand von Cum-Ex und Cum-Cum wird erklärt, wie komplexe Finanzkonstruktionen genutzt werden, um Steuern zu hinterziehen oder zu umgehen, obwohl dies nie legal war. Gleichzeitig werden die erheblichen Defizite bei der Strafverfolgung deutlich. Es liegt nahe, dass es am politischen Willen fehlt, hier besser zu ermitteln. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin.